Es gibt einen Wettbewerb, an dem wir alle teilnehmen. Niemand meldet sich, niemand meldet sich an, niemand spricht darüber. Und trotzdem spielen wir eigentlich alle so gut wie oft mit. Und dieses Spiel heißt, wer wird wahrgenommen? Wer bekommt Anerkennung? Wer hat Einfluss? Wer entscheidet? Wer hat das letzte Wort? Und schon Kinder spielen dieses Spiel. Das kann man wunderschön beobachten, schon bei den Kleinen. Dann werden Kinder jugendlich, Teenies. Dann kommt man irgendwann ins Erwachsenenalter. Da geht es weiter mit den Kollegen in der Familie, in der Gemeinde. Vielleicht dann etwas frommer verpackt. Ich will doch nur dienen. Aber wehe, niemand merkt es. Und ich glaube, unser Wunsch nach Anerkennung ist manchmal viel, viel größer, als wir es zugeben würden, als ich es manchmal zugeben mag. Und ganz ehrlich, das ist so. Und genau da steigen wir einmal ein bei einer Begebenheit von den Jüngern mit Jesus, die mit ihm unterwegs sind, die sich eigentlich die ganze Zeit mit Jesus unterwegs sind, aber genau dieses Thema, wer ist der Größte, beschäftigt auch sie. Und Jesus, was tut er gerade? Er spricht davon zum dritten Mal, dass er leiden und sterben wird. Und was tun seine engsten Begleiter, die Jünger? Sie diskutieren darüber, wer die besten Plätze einmal bei ihm bekommt. Super. Wir wollen gemeinsam lesen den Text aus Markus Kapitel 10 ab Vers 35. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Und sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnet Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Und da sagte Jesus zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Soweit Gottes Wort. Soweit ein Einblick in ganz menschliches Verhalten, wie wir es auch schon bei den Jüngern, bei den engsten, treuesten Begleitern von Jesus gesehen haben. Und soweit Jesus' klare Ansage dazu. Hier gerade in diesem allerletzten Vers, dieses längeren Abschnittes, den ich jetzt gelesen habe, kann man sagen, hier spielt eigentlich das Zentrum des Markus-Evangeliums. Ja, das finden wir vielleicht mit in diesem Vers. Ein sehr, sehr bedeutender Vers, der erstmal unscheinbar klingt. Und eigentlich würde ich heute mit euch auf ein kleines Wort daraus nur legen wollen. Weil ich glaube, aus diesem einen kleinen Wort wird dieser ganze Abschnitt und das, wer Jesus eigentlich ist, nochmal ganz besonders deutlich. Menschenskind nochmal. Vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck. So könnte man interpretieren, wenn wir hier lesen, Menschensohn. Die Menschen suchen nach Anerkennung und Wert. Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, an deiner linken und rechten Seite, sagen die Jüngern. Und ich glaube, das Problem dieser Jünger ist gar nicht ihr Glaube. Denn sie glauben schon, vielleicht zumindest ein Stück weit, dass Jesus wirklich König und Herr ist und wird und nochmal eingesetzt wird und dass Jesus schon eine ganz besondere Person ist. Das haben sie, wenn auch nicht vollends, aber schon im gewissen Maße besonders begreifen dürfen. Sie glauben vielleicht sogar wirklich stärker schon in diesem Zeitpunkt als viele andere Menschen. Aber sie haben ein Problem, was total menschlich ist und was auch mir und was auch uns heutzutage immer wieder passiert. Sie verstehen das Reich Gottes, dieses Reich von Gott, dieses Königreich Gottes mit den Maßstäben dieser Welt. Das, was wir von einem starken, mächtigen Königreich hier in dieser Welt erwarten, das projizieren wir oft in das hinein, wie wir uns vorstellen, dass Gottes Reich aussieht. Dass nämlich Größe bedeutet, Einfluss zu haben, einen hohen Rang zu haben, gesehen zu werden und wichtig zu sein. Eben an der Rechten des Königs zu sitzen, war der größte Ehrenplatz, den es damals überhaupt gab in einem Königreich und längst der zweithöchste. Jakobus und Johannes fragen, Jesus, wenn du endlich König bist, welchen Platz kriegen wir dann? Das ist schon mal Anerkennung von Jesus und seiner Königsherrschaft. Und ehrlich, aber diese Frage, welcher Platz steht mir eigentlich zu? Die kennen wir doch nur zu gut. Die formulieren wir vielleicht anders. Wird meine Arbeit gesehen? Warum bekommen denn andere das Lob? Ich habe doch auch was getan. Warum fragt man immer die andere Person? Ich bin doch viel kompetenter. Warum werde ich übergangen? Und die Frage des Herzens dahinter ist, wo ist mein Platz? Ich kenne solche Fragen zu gut. Wird das gesehen, was ich tue? Wird das wahrgenommen? Kann das wirklich gewertschätzt werden? Und ich finde es spannend, dass Jesus nicht sofort diese Frage beantwortet und eigentlich mit einem sehr geheimnisvollen Satz antwortet. Denn er sagt, denn auch der Menschensohn. Er spricht von sich selber, der Menschensohn. Und ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff schon mal beim Bibellesen, besonders in den Evangelien, entgegengesprungen ist. Er kommt ungefähr ja, um die 80 Mal im Neuen Testament vor, das meiste Mal in den Evangelium. Und meistens nennt Jesus sich selber so, Menschensohn. Und wir in Deutschland verstehen, wie gesagt, diesen Begriff oft eher als Menschenskind nochmal oder ja, Menschensohn, vielleicht theologisch noch gesprochen. Jesus war ganz Mensch, ganz Gott, vielleicht kann man da das theologisch dann noch irgendwie was reinlegen. Aber für die Juden in der damaligen Zeit war dieser Begriff Menschensohn noch was viel, viel Bedeutsameres. Die Leute damals, die Juden, verstanden sofort, was gemeint war. Nämlich ein richtig hoher Selbstanspruch von Jesus, den er hier annimmt. Denn dieser Begriff geht aus dem Alten Testament zurück, aus einem Traum, den Daniel einmal hatte, der allen Juden bekannt war und der allen eine Prophezeiung, eine Verheißung darauf war, ja, auf einen mächtigen König, auf den Messias im Prinzip, den Gott einmal schicken wird. Und wenn wir schauen, wo kommt dieser Begriff Menschensohn her, dann sind wir bei Daniel, der viele hunderte Jahre vor Jesus lebte. In einer Zeit, als Israel alles verloren hatte. Die Heimat, den Tempel, den eigenen König. Und Daniel lebte im Exil in Babylon. Und auch da war die Frage der Juden damals, hat Gott alles im Griff? Oder bestimmt jetzt ein anderer König, der König von Babylon, andere Weltreiche, die Geschichte und Israel hat da gar keinen Platz mehr? Und Daniel hat einen Traum. Er sieht vier gewaltige Tiere aus dem Meer steigen. Ein Löwe, ein Bär, ein Leopard und ein schreckliches viertes Tier. Im Alten Testament ist das Meer oft ein Symbol für Chaos und gottfeindliche Mächte. Tiere, die werden oft interpretiert als Weltreiche. Und ganz spannend, auch hier, immer wenn man darüber nachdenkt, wie können diese gewaltigen Bilder in der Bibel, wie kann man sie verstehen? Einer der gespanntesten Gedanken überhaupt, die ich gefunden habe, warum Tiere die Mächte und Gewalten darstellen? Weil Macht ohne Gott den Menschen unmenschlich macht. Je größer die Macht, desto tierischer wird sie, hat ein Ausleger mal geschrieben. Weil Macht ohne Gott den Menschen unmenschlich macht, je größer die Macht, desto tierischer wird sie. Also schon krasses Statement, schon was Krasses, was Daniel träumt. Aber dann passiert noch was Überraschendes. Nicht noch ein Tier erscheint, sondern einer wie ein Menschensohn. Ein Mensch. Und wir lesen in Daniel Kapitel 7, Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also es kam da einer mit den Wolken des Himmels. Und das ist mehr als schönes Wetter. Die Wolken bezeichnen hier eigentlich Gottes Verkehrsmittel. Wenn Gott erscheint in der damaligen Zeit, im Alten Testament finden wir das gerade in den Psalmen häufiger, dieses Motivs. Wenn Gott kommt, dann erscheint er auf den Wolken des Himmels. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott selbst in seiner Macht und Herrlichkeit kommt. Und genau diese Erscheinung sieht Daniel ganz außergewöhnlich in seinem Traum. Der Sohn des Menschen kommt so, wie eigentlich Gott selbst kommt. Der Menschensohn ist eindeutig Mensch und gleichzeitig besitzt er die Eigenschaften, die nur Gott zukommen und dem alle Macht und alles Weltgericht übertragen wird. Und dieses krasse Bild, diese Prophezeiung aus dem Alten Testament, die nimmt Jesus jetzt für sich in Anspruch, indem er immer wieder auch in den Evangelien sagt, ich bin der Menschensohn. Ich bin derjenige, von dem gesagt ist, er ist wie ein Mensch, aber er kommt in der Autorität und in den Eigenschaften Gottes wie auf den Wolken daher. Und genau das, dass Jesus dieses in Anspruch für sich nimmt und sagt, dieser Menschensohn, von dem damals schon Daniel gesprochen hat, was Daniel damals gesehen hat, dieser Menschensohn, Mensch und doch Gott, der bin ich. Und dieser Anspruch, den Jesus für sich einnimmt und sagt, ich bin dieser Menschensohn, ist mit ein Grund nachher, warum er zum Tode verurteilt wird. Warum der Hohepriester bei dem Verhör von Jesus so erschrickt, dass er sogar sein Gewand zerreißt. Wir lesen in Markus 14 davon, dass Jesus vor dem Hohen Rat sagt, ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken kommen sehen. Und auch die Hohepriester checken, Jesus beansprucht hier genau diese göttliche Würde. Und genau das bezeichnen sie als Gotteslästerung und zerreißen ihre Kleider. Also dieses Bild, dieser Begriff vom Menschensohn, für jeden Juden in der damaligen Zeit war klar, der Menschensohn ist der kommende göttliche Weltherrscher. Und das hören die Jünger jetzt nochmal ganz deutlich von Jesus, der ihnen eine deutliche Ansage macht und sagt, der Menschensohn ist gekommen. Und die Jünger erwarten, damit ihm alle dienen. Weil wenn der Weltenrichter kommt, der große König, dann müssen ihm doch alle gehorchen und ihm dienen. Und Jesus macht nochmal deutlich, ja, genauso handelt ihr, genauso denkt ihr über das Reich Gottes, indem ihr diese weltlichen Maßstäbe an Gottes Reich setzt. Aber Jesus beendet diesen Satz anders. Er sagt, der Menschensohn ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Also Jesus sagt, ja, ich bin der, von dem gesagt ist. Ich komme als Großer, als derjenige, dem alle Autorität gegeben wird, der das Weltgericht halten wird, der wirklich majestätisch und erhoben ist. Und was tue ich als Menschensohn? Ich diene zuallererst. Und das ist wie ein Schock für die Jünger. Der größte König, der größte der ganzen Welt überhaupt, sagt selber, dass er zum größten Diener dieser Weltgeschichte wird. Jesus erfüllt diese Vision aus Daniel 7, kehrt aber zugleich diese Erwartung um. Der Menschensohn kommt nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zuallererst zu dienen. Jesus verändert Daniel nicht und er widerspricht ihm auch nicht, sondern er ergänzt Daniel. Und vielleicht ist das auch wirklich so ein ganz normaler Gedanke von uns. Wenn Gott wirklich groß ist, warum zeigt er sich seine Macht? Warum zeigt er nicht seine Herrschaft, indem er mit aller Gewalt kommt und dem Bösen endlich Einheit gebietet? Er wählt einen anderen Weg. Er wählt den Weg des Dieners. Seine größte Macht zeigt sich, indem er dient in seiner Liebe. Und in diesem einen Satz, Markus 10, 45, kommt eine weitere Überraschung, in dem der Menschensohn zum Gottesknecht wird. Jesus greift hier nicht nur dieses Bild aus Daniel heraus als dieser große Menschensohn, der Weltenrichter, sondern in diesem einen Satz klingt noch ein anderer ganz bekannter alttestamentlicher Text an, der besonders, wenn man ins Griechische schaut, ganz toll hervorsticht und man gar nicht drumherum kommt zu erkennen. Hier ist gleichzeitig neben diesem Menschensohn, neben diesem großen König noch ein anderer Text gemeint, nämlich Jesaja 53. Ein Prophet, Jesaja, der einen Mann beschreibt, und zwar keinen großen König, sondern einen Diener. Wir lesen nämlich in Jesaja 53 von diesem Diener: Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf alle unserer Schuld auf ihn. Was für ein ganz krasses, anderes Bild von einem, der bis ans Äußerste geht, sich hingibt und dient. Und jahrhundertelang standen diese beiden Bilder. Dieser große König, der kommen wird, der die ganze Welt regieren wird, der die Welt richten wird. Und dieses andere Bild von einem Diener, der kommt, der die Schuld der Menschheit auf sich nimmt. Gott wirft die Schuld der Menschheit auf ihn. Er trägt die Strafe für sich. Zwei krasse Bilder aus dem Alten Testament, die Jesus jetzt vereint. Wo Jesus sagt, jahrhundertelang waren diese Bilder getrennt, standen die beiden nebeneinander. Aber ich bin beides, sagt Jesus. Ich bin der herrschende König, der kommt auf den Wolken, als Mensch gesehen und doch Gott. Und auf der anderen Seite bin ich dieser Knecht, der Diener, der sich hingibt, der die Last und Schuld der Menschheit, alle Krankheit auf sich nimmt und trägt. Und auch heute stehen wir noch da und fragen uns, wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Und Jesus macht nochmal ganz klar, beides bin ich. Ich bin der Menschensohn aus Daniel und ich bin der Gottesknecht aus Jesaja. Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, der sein Leben hingibt. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein Lösegeld bezahlt man, damit jemand freikommt. Und Jesus sagt, genau dafür bin ich gekommen. Nicht nur, um ein tolles Vorbild zu sein. Nicht nur, um kluge Dinge zu sagen und Wunder zu tun, sondern um Menschen frei zu machen. Um Menschen zu lieben in einer Liebe, die tief geht. Um Menschen frei zu kaufen. Jesus sagt, ich komme als Menschensohn und ich diene zuallererst. Und daraufhin, dass dieser Menschensohn kommt und sich selber hingibt und dient, erst danach steht die Aufforderung, kommt und folgt mir nach. Folgt meinem Beispiel. Lernt mein Reich kennen, das ganz anders funktioniert, als so, wie wir das hier in dieser Welt sehen. Wo Mächte und Gewalten vielleicht ausarten, unmenschlich und tierisch werden. Ich diene den Menschen. Ich liebe zuallererst. Ich weiß nicht, ob du dich heute in irgendeinem dieser Texte, in einem dieser Beschreibung wiedergefunden hast. Ob es dir geht wie Jakobus und Johannes, dem Wunsch nach Anerkennung und gesehen zu werden. Sei es auf der Arbeit, sei es im Persönlichen und vielleicht manchmal sogar Gott gegenüber. Und ich glaube, wir alle sind noch auf der Suche und bleiben es auch ein Leben lang nach einer tiefen und gefestigten Identität. Am besten tief gegründet und verwurzelt in Jesus. Und Jesus verurteilt diesen Wunsch nicht einfach, sondern er zeigt uns etwas Besseres. Und er zeigt sich als allererst sich selbst, als denjenigen, der sich hingibt für uns und für dich. Der Menschensohn mit aller Macht, aller Herrlichkeit und aller Ehre. Und er musste nichts beweisen. Er wusste, wer er war. Er wusste, er ist dieser Menschensohn. Und was tut er? Deswegen, weil er weiß, wer er ist, dient er. Begegnet er uns in Liebe, tut er den ersten Schritt. Und ich glaube, genau diese Sicherheit, wer wir sind, das möchte Gott uns auch zuallererst schenken. Wir müssen uns nicht verdienen, dass wir wertvoll oder geliebt sind. Dass wir etwas Tolles haben oder besitzen oder können, um Anerkennung zu verdienen, um wertgeachtet und geliebt zu sein. Jesus Christus, der Weltenherr und König und Richter, sagt, dass er selbst seinen Wert für dich hingibt. Du bist es ihm wert, dass er dir dient, dass er seine Macht sein lässt und kommt und dir dient und zuallererst dir vergibt, weil er dich liebt. Weil er sagt, du bist wertvoll. Durch mich hast du alles, was du brauchst. Und dann komm und folge mir nach und folge meinem Beispiel. Und als gefestigte Person mit dem Wissen, dass dieser große König sich für uns selbst hingegeben hat, können wir gefestigt losgehen und andere Menschen lieben. Andere Menschen wertschätzen und ihnen sagen, was in meinem Leben den Unterschied macht und Bedürftigkeit und dem Wunsch nach Anerkennung füllen kann. Der Menschensohn lädt uns nicht nur ein, ihm nachzufolgen, sondern er lädt uns zuallererst ein, ihm zu vertrauen. Denn ich glaube, dass nur wenn wir wissen, dass wir von Jesus angenommen sind, müssen wir nicht ständig um unseren Platz kämpfen. Wenn wir unseren Wert in Jesus gefunden haben, können wir anfangen, auch anderen einen guten Platz zu gönnen. Auch anderen etwas Gutes zu gönnen und vielleicht sogar den anderen zu dienen. Ich habe uns noch zwei Fragen oder zwei kleine Anwendungen, wie wir in die kommende Woche gehen können und vielleicht ein Stück weit das mehr mit in unseren Alltag nehmen können. Vielleicht diese zwei Bilder, die nebeneinander stehen von Jesus, der einerseits kommt als Menschensohn auf den Wolken, erhaben als der König und Weltenherr. Und auf der anderen Seite der Gottesknecht, der dient, der sich selbst hingibt, Krankheit, Strafe, alles auf sich genommen hat. All das ist Jesus. Vielleicht können wir in der nächsten Woche uns vornehmen, jeden Morgen ein Gebet zu sprechen und Gott einzuladen und zu sagen, Gott, zeige mir einen Menschen, dem ich heute dienen kann, ohne Anerkennung oder irgendwas zurückzuerwarten. Vielleicht beginnen wir den Tag damit, mit einem Blick in den Spiegel und machen uns bewusst, Jesus hat seinen Wert, hat sich selber für mich hingegeben. Ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes und jetzt bin ich bereit, mit diesem Wissen andere Menschen zu lieben. Oder du kannst dich fragen, wo wünsche ich mir im Moment mehr Anerkennung, als ich bereit bin zuzugeben? Wo bin ich bereit, in dieser Woche mal zu verzichten? Ich möchte mit uns beten. Jesus, Menschensohn und Gottesknecht. Jesus, du bist so herrlich, so erhaben, so königlich und so ganz anders, als wir es oft erwarten oder als wir es uns manchmal auch erwünschen oder erträumen, Herr. Jesus, wir wollen auf dich schauen, wer du bist, wie du dich uns vorstellst in so vielschichtigen Bildern, als so vielschichtige Person, als herrlicher Gott, der sich erniedrigt und uns dient aus Liebe. Jesus, und ich bete, dass wir jeden Tag neu uns nach dir ausstrecken dürfen und ein Stück mehr dich sehen und erkennen dürfen. Jesus, ich habe so die Sehnsucht, dass wir dich täglich mehr erkennen und mehr lieben können, Herr. Für die Person, die du bist, voller Facetten, so schwer zu greifen, so herrlich. So voller Liebe und Gnade für uns, für jeden Einzelnen hier. Herr, komm du und brich du durch, dass wir verstehen, was du für uns getan hast und wer wir sein dürfen, weil du uns so wertvoll gemacht und erachtet hast. Herr, lass uns das so begreifen, dass wir in unseren Alltag gehen können, in diesem Bewusstsein und dir nachfolgen und nacheifern können. Anderen Menschen dienen können. Nicht selbst, um unsere Anerkennung kämpfen zu müssen. Andere Menschen zu lieben, weil wir zuerst geliebt sind von dir, Herr. Brich du durch. Sprich du in jedes einzelne Herz hier hinein. Danke, dass du uns so sehr dienst, du herrlicher Menschensohn, du großartiger Gottesknecht, König Jesus, danke. Wir lieben dich. Amen.